herzlich willkommen zum Männerkompass Folge 21 von Jörg Adolfs und mir, Andreas Kernt. Und wir haben uns heute den Clemens Kiesling eingeladen, einem Podcast-Kollegen, aber das werden wir gleich ausgiebig besprechen. Und wir haben der Folge den Namen Diamant in der Schatulle gegeben. Aber hört selbst.
Hi Clemens, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für unser Interview. Herzlich willkommen. Ja, wie wollen wir loslegen? Willst du ein bisschen was zu dir selber erzählen? Soll ich dir eine Frage geben? Wie hättest du es gerne?
Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich heute hier sein darf, mein Hintern im Warmen parken kann, heute im schönen Dresden. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, startet doch mal los mit der ersten Frage.
Ich weiß schon von dir, dass du eine sehr bewegte Geschichte hast, dass du einen bewegten Weg hinter dir hast, der mich sehr begeistert hat beim ersten Mal hören. Mich würde interessieren, also was magst du quasi über deinen Werdegang erzählen, über deine History? Was hat dich inspiriert, Politologie zu studieren zum Beispiel und dich intensiv mit diesen ostdeutschen Themen zu beschäftigen? Ne? Wir kennen uns quasi als Podcast-Kollegen mit eurem Podcast. Und mich interessiert, wie bist du dazu gekommen, diesen Weg einzuschlagen?
Ja, also fangen wir mit dem Einfachen an. Ich bin 1990 in Freiberg in Sachsen geboren. Da in der Nähe bin ich seit kurzem auch wieder zu Hause. Und bin eigentlich schon in einem sehr politischen Umfeld groß geworden. Also da waren ja auch einige dann zu den 89-90-Protesten in unserer Familie da gewesen. Es ist vielleicht so ein bisschen in den Genen geblieben, dass die kleine Revolte. Und dann hatte ich eigentlich auch einen Freundeskreis, der durchaus politisch war und nach wie vor auch ist. Und hab dann eigentlich schon rechtzeitig so mit 14, 15 angefangen, mich für politische Kontexte mehr zu interessieren. Also mehr als das, was so medial dargestellt wurde, zwischen den Parteien immer wieder geplänkelt zu sehen, sondern wirklich auch mal dazwischen verstehen zu wollen. Was passiert denn da eigentlich gerade und warum ist das so, wie das so ist? Und dann hatte ich leider nicht so eine gute Gemeinschaftskundelehrerin. Und habe dann trotzdem gesagt, also das ist das, was mich von all den Sachen auch schulisch mit am meisten interessiert hat. Ich habe mich auch immer schon fürs Handwerkliche interessiert, aber die meisten, die 1990 geboren sind, werden das wissen. Die Eltern haben immer sehr darauf gepocht, dass man unbedingt möglichst studiert und nichts Handwerkliches tut. Heute wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja. Bei mir ist es jetzt ganz anders. Mein Großer da war so, mach ruhig ein Handwerks, okay. Ne? Obwohl ich ja auch ein Denkarbeiter bin, aber...
Ja. Genau, zu der Zeit war das noch ein bisschen verpönter. Jetzt hätte ich wahrscheinlich die Entscheidung auch anders getroffen. Aber deswegen bin ich dann nach meinem Zivildienst an die TU Dresden gegangen und habe Soziologie und Politikwissenschaft studiert und natürlich zusätzlich war das auch die Zeit, wo in Dresden sehr viele Proteste am Start waren. Es war ja jedes Jahr 13. Februar. Also ich war dann damals bei den Protesten auch dabei, als das erste Mal der 13. Februar, Gott sei Dank, abgesagt werden musste, weil die Gegner, Gott sei Dank, deutlich in der Überzahl waren. Dann gab es viele Bildungsproteste und daraus hat sich eigentlich mein politisches Denken nur noch gefestigt. Auch noch gar nicht so sehr in Richtung Osten. Und dann habe ich aber nochmal einen Schlenker eigentlich gemacht zu dem, was mich jetzt zusätzlich auch bewegt, nämlich nicht nur Osten, sondern ländlicher Osten, also Osten auf dem Dorf in der Pampa. Ich habe mich damals während des Studiums schon selbstständig gemacht und wollte gerne, ohne jetzt unbedingt so sehr in Klamotten verliebt zu sein, was machen, was Streetwear ökologisch und nachhaltig macht.
Was deiner Zeit voraus?
Nicht viel, aber ein bisschen zumindest, weil damals gab es zumindest in neuen Bundesländern noch gar keine Anbieter.
Über welche Zeit reden wir? Was heißt damals?
2012 müsste das gewesen sein.
Okay, ja. 10, 12 Jahre zurück.
Genau. Also inzwischen gibt es Gott sei Dank ziemlich viele Anbieter und es ist auch wirklich ein großer Markt geworden. Aber damals war das noch so wirklich eine Nische und da habe ich angefangen, wirklich meinen ersten Online-Shop zu bauen und
mit nachhaltigen Produkten?
Genau, richtig. Mit einem Schulfreund zusammen und bin dann auf der Suche nach Leerstand in Görlitz gelandet. Habe in Görlitz noch einige andere Projekte gemacht auf einer
von Leerstand, ganz kurz die Reihenfrage. Also bis quasi Dresden Uni war dann durch. Du hast dann quasi hier deinen Abschluss gemacht.
Genau, richtig.
Und dann standst du auf weiter Flur und hast gesagt, so jetzt machen wir in coole Klamotten / nachhaltig cool.
Genau.
Ah, okay.
Also ich habe quasi schon den Vorteil genutzt, als Student ziemlich viel noch zusätzlich Zeit zu haben, um da mich in andere Sachen noch einzudenken, wo ich gedacht habe, ich kann politisch praktischer wirken. Ne? Also
okay.
Du wirst das wissen im so Medienbereich oder auch damals so mit Online-Shops und sowas. Du erreichst die Leute halt tatsächlich über den Konsum anders, gerade in so einer Welt, wo halt viel über Konsum geregelt wird, als wenn du jetzt das 40. theoretische Pamphlet auflegst, was da sowieso niemand liest.
Richtig, wenn du mit der roten Fahne durch die Stadt fährst, ne? Ist ja hier in Dresden auch jemand, der da sehr engagiert ist, was ich auch dufte finde, das heißt, aber der ist halt immer physisch nur vor Ort. Ja. Der hat meiner Meinung nach, ich kann den Namen gar nicht sagen, ist ähnlich wie der Tänzer, den wir ja auch haben in der Stadt, gibt's ja auch noch jemand, der immer mit seinem Fahrrad und der roten Fahne unterwegs ist, auch schon seit vielen, vielen Jahren und da auch, ne, so, auf der Prager sehe ich ihn ganz oft.
Ja, Stadt.
Ne, aber da hast du vollkommen recht. Ne, das ist dann so regional, so ein kleines Aufflackern, aber du erreichst halt, wenn die gerade die Medien aus irgendeinem Grund dich interessant finden und das aufgreifen, kommst du quasi über die Bubble nie hinaus. Und da hast du natürlich mit einem Konsum-Tool, ne, natürlich ein ganz anderes Instrument. Das finde ich ziemlich cool.
Genau, das war damals der Ansatz. Also ich habe mich gar nicht so sehr über die Klamotten da an das Thema bewegt, sondern halt einfach über die Frage danach, wie kann man Leute zu einem nachhaltigeren Konsum bewegen? Am besten, wenn die Sachen auch noch cool sind. Also das haben wir ja irgendwie jetzt in den letzten Jahren noch mit Elon Musk und Tesla gemerkt. Also eine Weile lang hat man ja wirklich gedacht, Elektroautos müssen so bescheuert aussehen wie nur irgendwie möglich. Und dann kam halt Tesla mit der Sportwagenoptik und hat es irgendwie geschafft, dass selbst der krasseste Ölscheich so ein Ding in der Garage stehen hat, weil es halt einfach eine coole Optik hat und weil es einfach ultra schnell ist. Und da, glaube ich, hat sowas Ähnliches hat mich dann noch dabei bewegt, viel eher als Klamotten zu verkaufen.
Okay. Der Bogenschlag nach Görlitz von Freiberg, von Dresden, zu sagen, wir gucken nach Leerstand in Görlitz?
Damals hatten schon Freunde von mir dort gewohnt und auch meine damalige Freundin hat dort gewohnt und das, was letztendlich ausschlaggebend war, war eine Seite, die heißt Leerstandsmelder. Und dort kannst du deutschlandweit sehen, wo Leerstand ist. Und wenn du nach Dresden guckst, hast du natürlich nichts. Aber wenn du je weiter du Richtung Lausitz, Oberlausitz gehst, dann musst du dann schon 4-mal aus der Karte rauszoomen, damit sich die Punkte nicht sichtbar überlagern. Und da sind teilweise Orte, die sind nur ein einziger Leerstand.
Und also beste Voraussetzung für Menschen, die suchen, Visionen haben, was machen wollen, junge Männer, die sich verwirklichen wollen, ist die Lausitz.
Absolut. Das also für überhaupt diejenigen, die Ideen haben und sie mal mit möglichst wenig Risiko ausprobieren wollen. Das ist vielleicht das. Du musst natürlich die Konzepte gänzlich umspinnen. Ne? Das, was in der Stadt funktioniert, funktioniert nie im Land. Und da haben wir auch viele Lehren rausgezogen. Ja. Wie gesagt, bei den Görlitzer Projekten haben wir eigentlich immer Sachen genommen, die in der Stadt schon funktioniert haben und so versucht, in Kleinstädte oder ins Ländliche zu übertragen. Also man muss das Rad nie neu erfinden. Das ist wie in Freiberg, das irgendwie 5 Jahre nachdem der letzte Bubble Tea in Dresden getrunken wurde, versuchen die Leute dort nochmal einen Bubble Tea Laden aufzumachen. Ne? Das funktioniert halt auf dem Land oder in Kleinstädten viel einfacher. Genau. Und dort in Görlitz haben wir eigentlich so viel versucht, die Straße, also.
Ja, habt ihr dann was gefunden? Was direkt an der, du hast mir das erzählt, ich kenne ja Görlitz so ein bisschen.
Ja.
Ihr habt was gefunden, was direkt an dieser Haupteinkaufsstraße ist, was in Dresden die Prager Straße wäre, ist ja dort die, wo die Straßenbahn runterfährt.
Berliner Straße,
doch.
Und dort parallel dazu die Jakobstraße. Und da hatten viele eben zu der Zeit gesagt, na, da gehen sie nicht so gerne lang, da ist der Leerstand extrem hoch. Ja, und dort haben wir eben erstmal für vor allen Dingen Kultur- und Kreativwirtschaft Räume freigemacht, durften das auch erstmal mietfrei machen, war ziemlich DIY und heute würde ich da wahrscheinlich in so einen Laden nie mehr reingehen, aber damals hat sich das echt gut angefühlt und hat auch super Spaß gemacht damals mit den beiden, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Und wir hatten Werkstätten im Keller, wir hatten Ausstellungsflächen für kleinere Produkte und dann oben noch ausgebaut, so Büros, die auch zu Kultur- und Kreativwirtschaft gepasst haben, bis hin zu Anwälten, Steuerberatern. Das war so unser Ansatz, dass wir die Leute zusammenbringen wollen, die wirklich auch Unternehmen begleiten. Genau, bis dahin, dass wir dann auch daneben noch ein Restaurant aufgemacht haben. Und
war ja auch so eine Idee. Ich finde den Bogen ja schon.
Genau. Ich fand das auch gerade so geil. Ich wollte nämlich auch nochmal nachfragen.
Kulturpolitik, Menschen zusammenbringen, Plattform sein und dann kommen, ach, wir machen noch ein Restaurant auf.
Ja. Bevor du dort eintauchst, da will ich noch was vorwegnehmen. Wir waren ja gerade noch bei nachhaltigen Klamotten.
Ja.
Da habe ich gerade eine Informationslücke. Also so, was ist denn passiert zwischen wir machen eine neue Straße, also so, ne, wir hübschen die Straße neu auf. Da hängt das Restaurant dran. Und aber wo ist denn da der Übergang gewesen von quasi, wir machen Klamotten?
Stimmt. Das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Das sind immer so Sachen, das war wirklich eine Phase in meinem Leben, die ziemlich schnell ging, auch selbst für mich. Okay. Aber genau, ich hatte damals die Klamotten einfach lagern wollen und habe dann mein Lager quasi zu einem Pop-Up-Store gemacht. Und das Lager war in Görlitz. Und aus dem Pop-Up-Store raus, das war damals in Görlitz auf der Jakobstraße, gibt's auch bis heute noch die Jakob-Passage. Hm. Dort war es einfach, wir haben ohne jegliche Gewerbeanmeldung oder irgendwas einfach das Ding geöffnet und es kamen viele Leute und dann habe ich gedacht, bevor ich den Online-Shop jetzt pflege und dann niemanden reinlasse, dann mache ich das Lager quasi mehr oder weniger öffentlich, habe über so Fahrradfelgen die Klamotten aufgehangen und alles eben so, wenn man kein Geld, aber viel Platz hat, was man dann halt dazu macht. Genau, und das...
Die ist ja auch sehr charismatisch, ne? Ich erinnere mich daran, dass diese Jakobspassage, die ist so gründerzeitmäßig, so mit Stuck und ganz charismatisch, ausdrucksstark.
Genau, also das Haus selber ist ja dann auch Kulisse gewesen für Filme, für Vorleser und so.
Ja.
Genau, und da war natürlich viel Möglichkeit, wo Touristen auch einfach...
Beste Adresse in Görlitz.
Ja, genau.
Das hat mich also total beeindruckt.
Also wir hatten dann auch zur Eröffnung, glaube ich, damals von der Jakob-Passage, als wir die neu eröffnet haben, dann nicht mehr nur mein Laden, sondern wir haben es dann zu dritt saniert mit einem Crowdfunding, wo wir auch für damalige Verhältnisse, ich finde es bis heute beeindruckend, 10.000 Euro zusammenbekommen haben von Leuten, die wirklich einfach nur den Laden unbedingt wollten.
Leute, die den Laden wollten, habt ihr quasi dann adressiert.
Genau.
Da muss man doch immer irgendwie denen auch was anbieten, ne? So.
Genau, wir haben auch Klamotten, wir hatten in der Siebdruckwerkstatt unterschiedliche Sachen gemacht, die wirklich auch attraktiv waren, aber viel davon war halt einfach auch Solidarität mit der Idee, die wir damals hatten.
Aha.
Ja. Und
also ich frag da so ein bisschen rein, ne? Weil das Thema Crowdfunding auch immer wieder mal für junge Menschen interessant ist. Hatte ich letztes erst im Gespräch vor 2 Tagen. Wie das funktioniert. Deswegen gerne ein bisschen beschreiben, was macht man da, wie viel Zeit muss man dafür einrechnen, welchen Rahmen muss man haben, ist das besser allein, ist das besser zu zweit oder ihr wart zu dritt in eurem Fall wahrscheinlich.
Ja.
Wie geht man das an?
Genau, also wahrscheinlich an vielen Stellen noch ein bisschen besser als wir. Wir haben es damals auch wirklich mit viel Freude gemacht, aber es gibt Plattformen wie zum Beispiel ja auch eine Dresdner Firma, Startnext, die einem das sehr einfach machen oder möglichst einfach. Das heißt, du hast eine Projektidee, du hast einen Zeitraum des Fundings, also sagst zum Beispiel ein Funding-Ziel 10.000 Euro, du nimmst dir vor, innerhalb von 6 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, wie auch immer du das festlegst, willst du diese Summe erreichen. Und früher war es so, nur wenn du die Summe erreicht hast, war das erfolgreich. Inzwischen hat Startnext das Konzept ein bisschen angepasst und da gibt's jetzt halt die Möglichkeit, auch wenn du jetzt eine Funding-Schwelle erreichst, also beispielsweise 5.000 Euro, 8.000 Euro, dass du dann trotzdem das Geld ausgezahlt bekommst. Du hast das quasi vorübergehend auf ein Treuhandkonto setzen, das die Leute ein. Und du bekommst ausgezahlt, wenn dein Projekt erfolgreich ist. Das ist eigentlich...
Was muss man tun, damit das Projekt erfolgreich wird?
Auf jeden Fall ein gutes Video setzen. Wir hatten damals quasi einen Raubüberfall gefilmt in unserem eigenen Laden und haben dann quasi die Diebe, die wir selber dargestellt haben, haben quasi nichts Wertvolles in dem Laden gefunden, außer ein Konzept für einen riesigen Pop-Up-Store im Prinzip. Und
haben die Pläne sozusagen entwendet.
Genau, die haben aus dem Tresor die Pläne entwendet. Wir haben dann noch von einer Firma aus einem Kaff in der Nähe einen Tresor geliefert bekommen. Also es war alles, die Solidarität war unglaublich. Also alleine dafür, was das für eine Kampagne ist, kann ich es jedem empfehlen. Ob das nun dafür ausreicht, ein komplettes Projekt zu funden, das wage ich meistens zu bezweifeln. Da sind Crowd-Investing-Plattformen nochmal was anderes. Um den vielleicht den Exkurs noch zu machen. Genau, es gibt also quasi Kickstarter, war früher die größte internationale Plattform für Crowdfunding. Da haben Leute alles Mögliche reingemacht. Da war von einer Taxidrohne, die ja jetzt von Toyota das erste Mal tatsächlich an den Start geht, war damals schon bei Kickstarter möglich zu finanzieren. Über erste 3D-Drucker, die sind alle über Kickstarter quasi als Rieseninnovationsplattform mal gestartet. Und das deutsche Äquivalent war eigentlich mit Startnext das größte. Dann gibt's noch betterplace.org zum Beispiel. Dort geht's um Crowd Donating. Also dort musst du quasi keinen Gegenwert liefern, sondern geht's um Schwarmspenden. Ne? Also viele Leute spenden dann für einen Zweck, für ein Entwicklungshilfeprojekt zum Beispiel. Und das ist dann eher auf eine Gemeinnützigkeit angelegt. Startnext oder diese Projekte sind schon darauf angelegt, dass du wirklich ein Produkt entwickelst, was sich auch verkaufen lässt. Ja. Und Crowd Investing ist dann quasi die Königsklasse davon, die Champions League, weil du dann wirklich, da gibt's Projekte, die gehen in die Hunderttausende bis Millionen, wo es auch um gemeinschaftliches Wohnen geht zum Beispiel oder wirklich um Wohnprojekte, Investitionen. Inzwischen gibt's da auch Kryptowährungsanbieter und alles Mögliche. Also das ist tatsächlich fast schon eine Wissenschaft für sich. Ich kann es nur nach wie vor empfehlen, das zu tun, weil natürlich sind die Anbieter mehr geworden, aber alleine die Werbung, die du im Vorfeld hast und die Community, die du dir dann aufbaust, die ist dann nicht weg.
Solidarität und Community werden sozusagen ein bisschen der
genau. Wissen. Mhm. Du startest ja dann in diesen 4 intensiven Wochen Campaigning, baust du dir schon so viel Identifikation mit der Marke auf.
Okay.
Das ist wirklich
absolute Empfehlung für junge Menschen, die da eine Idee haben.
In jedem Fall,
ich dachte, ich habe das damals miterlebt in der Zeit, als das so aufkam, das Crowdfunding. Mhm. Und ich hatte jetzt gedacht, gut, vielleicht ist das schon längst wieder weg, so 15 Jahre her oder so, ja.
Ja, also es gab auf jeden Fall einen Hänger, aber das liegt doch einfach daran, dass viele Leute das extrem gehypt haben und jetzt halt einfach sich der Hype vielleicht ein bisschen normalisiert hat.
Ja.
Aber ich würde trotzdem noch sagen, selbst für Buchideen, für Kurzfilme, du kannst wirklich so viel Ideenpotenzial umsetzen, ohne das Kapital dafür zu haben. Ne? Das ist ja meistens das.
Guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Jetzt bin ich noch gespannt. Also wir verlinken das, die Empfehlungen hier für Kickstarter, Startnext.
Genau, auf jeden Fall. Du
aufgezählt hast, auch Crowdinvest. Aber ich bin auch gespannt auf den Bogen zum Restaurant.
Ja. Genau. Was uns ja damals wichtig war, war aus dieser ganzen Jakobstraße, die untere Jakobstraße, nie nur einen Laden zu haben, sondern wirklich eine kleine Alternativmeile, eine Szenemeile zu haben, die wieder belebt ist, aber nie belebt ist im Sinne von, da öffnet jetzt das 100. H&M und dann ist dort noch Nordsee und dann ist es egal, wo du bist, weil du bist dann in der gleichen Straße wie in jeder Stadt.
Ja.
Genau, das wollten wir nicht. So. Und jetzt war in dem gleichen Haus und bis dato noch ein Bistro gewesen. Das hat schnell wieder zugemacht. Waren Berliner, die das versucht haben. Es ist nicht so richtig erfolgreich gewesen. Und wir wollten um jeden Preis den Leerstand verhindern. Und wir haben gesagt, die Möglichkeit, die wir jetzt noch nicht so richtig hatten, die wir ja als Idee hatten, Leute zusammenzubringen, die aus ganz unterschiedlichen, auch sozialen Milieus kommen. Ne? Diejenigen ohne Kohle, aber mit Ideen. Und diejenigen, die Kohle haben und aber keine Idee. Das ist ja mal
ein auch Phänomen.
Also man muss schon irgendwo
die in ihrem Tagwerk schon feststecken. Die hatten mal eine Idee, die hat gefruchtet, das muss man ja dazu sagen. Ganz oft ist es ja so. Ja, ne? Und dann bist du irgendwann, baust du da immer weiter auf, baust immer tiefer, wirst immer in der Idee sozusagen besser, spitzer.
Ne? Ja, erfolgreicher auch.
Erfolgreicher, ne? Und dann formt sich das quasi irgendwie so, dieser Bau, ne, dieser Berg, dieser Turm. Und dann bist du halt mit den vielen unterschiedlichen Ideen, die lässt du dann meistens liegen, weil du sagst, nee, ich bin in dem sehr gut, ich fokussiere mich weiter auf meine Stärken, das ist ja eh grundlegend immer die Sache, ne, versuche nie alles gut zu machen, sondern mache das, was du, wo du vielleicht schon eine gute Anlage hast oder eine gute Motivation, da tiefer reinzugehen. Und dann kommen halt solche Türme zum Vorschein, ne, so die, ja, Spitzen, wo du sagst, die haben ja irgendwie viel Kohle, aber augenscheinlich gar nicht so viele Ideen. Hm. Aber die würden das wahrscheinlich unterstützen.
Ja, absolut, genau. Mhm. Und das war ja das, was wir gerne wollten, weil Görlitz hat ja doch das, oder wahrscheinlich haben das viele Städte, dass ja nie nur diejenigen ohne Kohle gerne in so Szenebereichen gerne sind, sondern diejenigen, die Geld haben, halten sich auch gerne mit Künstlern, mit Kreativen auf und saugen die Kreativität gerne mit auf. Und so waren ja alle am Suchen. Und wir wollten gerne einen Platz schaffen, wo alle, die auf unterschiedlichen Wegen unterschiedliche Sachen suchen, zusammenkommen und gleichzeitig quasi bei einem Bier, bei einem Wein, bei vielleicht ein bisschen was anderem zu essen, als es sonst überall gibt, zusammenkommen und dann auch einfach gemeinsam finden.
Also es war sozusagen wie ein Hub eigentlich, das Restaurant.
Genau, aber das muss ich auch wirklich sagen, das haben wir kurz versucht, aber das ist überhaupt nicht, wir hatten alle keine Gastro-Erfahrung.
Ja.
Und also aus der jetzigen Erfahrung würde ich sagen, naja, das Restaurant gibt es bis heute noch und ist auch so ähnlich, wie wir es gestaltet haben, auch geblieben.
Aha.
Aber Gastro kann ich nur jedem, der zuhört, sagen, da sollte man wirklich sehr viel Langatem haben und sich sehr gut auskennen. Also alleine diese Faustformel Pacht mal 8 bedeutet quasi, das, was du an Pacht zahlst, das Achtfache davon musst du an Netto Umsatz im Monat haben. Und
alleine das reicht nicht.
Genau. Also du kannst dann irgendwann, wir haben uns echt totgeschuftet dort, um das hinzubekommen. Und dann kam halt auch wirklich dazu, und das ist ja auch so eine einschneidende Sache, die ja besonders so zielstrebige Männer wahrscheinlich nachvollziehen können. Sobald du Nachwuchs bekommst, ändert sich deine Perspektive auf so zielstrebiges, selbstausbeuterisches Arbeiten komplett. Und das ist bei uns irgendwie zusammengekommen, dass wir sind drei Männer gewesen, die das gegründet haben. Und wir haben im Abstand von 3 Monaten sozusagen Nachwuchs bekommen.
Alle 3 in einem Jahr?
Genau.
Habt ihr euch vorher abgesprochen oder was?
Nee, das war...
Männers? Es geht ans Vermehren.
Ja.
Zack, zack.
Also in der Tat, das Restaurant hieß ja Jakobs Söhne und wir haben dann quasi tatsächlich alle 3 Söhne bekommen.
Es
genau.
Ist okay.
Und
es gibt keine Zufälle übrigens.
Ja, das war auf jeden Fall was uns vor eine Herausforderung gestellt hat, aber es war auch schön, damit einen Lebensabschnitt abschließen zu können. Ne? Also es war jetzt nie so, dass wir natürlich geht man,
oder,
genau, ja, ja. Aber da geht man natürlich schon durch Schwierigkeiten durch, ne, wenn das Ganze, was man sich aufgebaut hat, ja, haben wir das alles nicht so richtig hinbekommt, aber auf der anderen Seite war es ja für uns auch ein Lebensabschnitt, den wir, auf den wir uns super gefreut haben, ne, das hieß aber dann auch, wir gehen weg von dem, was wir bisher gemacht haben, uns nämlich für relativ wenig Geld und für gute Ideale auszubeuten, ne, das kann man immer so, Mitte 20 kann man das noch gut machen.
Genau. Da ist noch so ganz viel Kraft und so viel Regenerationsfähigkeit und Energie übrig.
Genau, und irgendwann ist es dann mal anders. Und ja, für mich muss ich sagen,
das Spannende, ganz kurz, ja, das Spannende ist halt, das auch bewusst wahrzunehmen. Also diese
Veränderung?
Ja, diese Veränderung erstmal zuzulassen, ne, dass man sagt, okay, weil das, also meinst du, so ambitionierte, ja, junge Männer, die so nach vorne gehen mit ihrem Tatendrang. Ich meine, das ist ja die männliche Kraft ist ja dort, ist ja genau das. Ne? Und das Spannende, wir hatten in einer anderen Folge mal gesagt, ne, wann kommt denn der Mann um die Kurve und bittet jemanden um Hilfe etc. Und da war das Credo, ne, wenn es zu spät ist, wenn es Blaulicht kommt. Ja? Mhm. So, weil halt Männer dazu neigen, oder ja, ist grundlegend vielleicht alle Menschen, aber Männer besonders, zu überpacen, wenn es um ein Ziel geht.
Wenn so ein Ziel einfach, gesetzt.
Genau, wenn ein Ziel gesetzt ist, auf Teufel komm raus, dorthin, ja, zu wollen. Ja. Und sozusagen nicht zu sagen, ne, das Basecamp reicht mir schon, ne? Ich muss gar nicht auf den Gipfel. Ich bleib hier, hier ist schön, da sehe ich den Gipfel, alles ist super und ich gehe wieder runter und es war eine tolle Erfahrung.
Ja.
Sondern zu sagen, ne, ich will dort hoch. Ne? Ja, so. Ja. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Strecke vom Basecamp dort hoch offen, zum Beispiel jetzt mal den höchsten Berg der Welt mit so vielen Leichen gepflastert.
Filmempfehlung.
Genau.
An der Stelle wirklich.
Ja, weil das ein Thema ist. Ne?
Ja. So,
und ich finde das großartig übrigens, dass ihr da zu dritt zum einen erstmal dort hoch wolltet, dann am Basecamp festgestellt habt, na warte mal, hier gibt's gerade eine Veränderung, wir kriegen hier alle Kinder, also es ist eine grundlegende, einschneidende Veränderung, das ist wie schlechtes Wetter auf dem Berg.
Naja, genau, du bist schon über das Basecamp hinauf, du bist schon kurz vor der Spitze, 100 Meter unter der Spitze, siehst du die schwarze Wolke, die über den Berg kommt.
Genau, und sagst, nee, wir machen das jetzt nie, wir gehen wieder zurück und bleiben mit der Erfahrung und gehen quasi in die nächste Etappe. Und das ist halt wirklich was nie typisch ist tatsächlich, dass man so gut reflektiert ist und festzustellen, okay, das war zwar eine gute Idee, aber wir müssen jetzt mal einen
Weg. Und das war auch wertvoll bisher. Das war eine gute Erfahrung.
Ja,
ich habe unglaublich viel gelernt. Ich bin sowas von gewachsen. Ich hänge gerade gedanklich an dem Everest. Also der Film heißt so, als für die Hörer, als Empfehlung. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ach, im Zuge der Norwegenreise war das.
Ja.
Da habe ich dieses Thema auch
schon mal gar nicht gesehen.
Wie weit gehen wir bei Zielerreichung, ja? Und dazu sagen, wenn ich die schwarze Wolke kommen sehe und wir, das alte Männerbild neigte eben dazu, und deswegen stimme ich zu. Da muss ich unbedingt hin, egal ob das mein Leben kostet oder nicht.
Ja. Ja. Ja.
Und das finde ich also ein schönes Bild, da zurückzugehen und zu sagen, komm, wir geben die Idee mal weiter. Oder? Wie habt ihr das gemacht?
Genau, das haben wir versucht. Also das ist schon das, wo natürlich dann noch Corona dazu kam und wir ohnehin, also das war kurz vor Corona, haben wir schon quasi Pläne gemacht, wie das alles umverteilt werden kann, wer das übernimmt und so, dass wir wirklich dann auch andere Wege gehen können. Und ich zu den Zielen gesagt, also das war vielleicht auch eine der wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Zeit, so aus meiner mit Ende 20er Lebensphase, die wilden 20er, dass ich persönlich für mich gesagt habe, Ziele sind gar nicht so das Entscheidende, weil du hast mit Zielen große Schwierigkeiten. Entweder du erreichst sie und fällst in ein Motivationsloch, oder du erreichst sie nie und fällst in ein Motivationsloch.
Weinwelt.
Ja. Und deswegen habe ich mir für auch ab diesem Moment, wo ich ja dann auch eine große Verantwortung gespürt habe als werdender Vater, mir eher gesagt, ich muss mir ein System entwickeln, was für mich funktioniert, wo ich quasi auf dem Weg natürlich Etappen erreichen kann, aber wo ich mir nicht mehr Ziele setze, die ich entweder erreiche oder nie erreiche.
Was hältst du von dem Bild, dass ich quasi dass wir in der Unternehmensentwicklung gezeichnet haben? Das heißt Leuchtturm. Also nicht ein Ziel, sondern ein Leuchtturm. Du nennst es gerne, Andreas, den Nordstern.
Ja, genau, Polarstern.
Also Polarstern, dass man sozusagen erstmal nur eine Richtung festlegt, dass man sagt, ne, da hinten der Leuchtturm oder der Stern gibt mir Richtung. Was hältst du davon?
Ja.
Anstelle eines, hier habe ich eine Ziellinie.
Genau, also weil das Bild von der Seefahrt auch dann besser passt. Ne? Ich stelle mein Gefährt, mein Boot, mein Schiff darauf ein, wirklich von Leuchtturm zu kommen, und ich kann besser einschätzen, mit wie viel Knoten fahre ich.
Wie schnell muss ich sein, ja.
Genau, was mache ich bei Sturm? Auch die Erfahrung macht man ja in so einem Unternehmensprozess.
Ja.
Sturm gegen Wind, also auch das ist ja was, womit man permanent umgehen kann. Und dann daraus auch zu sagen, man lässt sich erstens von dem Wind nie aus der Ruhe für die Gesamtfahrt bringen, und dass du natürlich genau diesen Leuchtturm siehst und aber weißt, das ist jetzt ein Hafen, das ist jetzt nie das Ziel oder das ist jetzt nie die Werft, wo mein Schiff verschrottet wird, weil ich dann nicht mehr weiß, wo ich hinfahre oder ob ich dann auf ein anderes Verkehrsmittel wechseln muss. Das sieht man zum Beispiel, finde ich, bei vielen erfolgreichen Männern in der Öffentlichkeit, ja, wenn man zum Beispiel, ich bin großer Fan vom Kampfsport,
das haben wir gemeinsam, ne?
Ja, vom Boxen, vom MMA, und was man gerade bei denjenigen sieht, die zeitig erfolgreich sind, die erreichen ihr Ziel, wie Mike Tyson zum Beispiel, mit Anfang 20, und dann fallen die über Jahre in ein absolutes Loch, weil die nie dieses Ziel war das, was sie eigentlich im Leben erreichen wollen. Und dann stellen sie fest, das Leben hat aber noch so viele andere
Kapitel. Da ist so viel übrig.
Genau.
Ich bin schon am Ziel. Da ist noch so viel übrig von Zeit. Was mache ich denn? Wie fülle ich den da? Und dann bin ich in diesem, was du schon gesagt hast, Motivationsloch. Da muss ich mir ja neue Ziele stellen. Was dann? Wenn ich schon Weltmeister bin, was kommt denn dann? Erfolg, was nun, heißt sozusagen die Überschrift. Mhm. Mit der haben wir sozusagen auch schon Aufhänger an adressiert, also an Geschäftsführer, an erfolgreiche Menschen, die da sagen, ja, okay, ich habe mein Ziel erreicht, aber was mache ich denn jetzt? Die Firma läuft, Bude läuft, noch ein Ferrari in der Garage fährt's ja auch nicht. Oder noch ein Boot oder was auch immer. Ja. Was dann? Und dann wird es irgendwann mal Zeit, wahrscheinlich die Perspektive zu ändern, umzudrehen, zu gucken, wer bin ich denn innerlich. Aber ich finde das gar nicht so sehr. Mich interessiert jetzt quasi noch der Schwung. Was habt ihr danach? Mit der kamen die Kinder, seid ihr Restaurant abgegeben, erfolgreich Richtung Freiberg zurück? Oder wo ging es dann hin?
Nee, dann kam für mich, also das war eine Phase, die mir Spaß gemacht hat, aber die auch mit sehr viel Erkenntnis, aber auch mit schmerzlichen Erkenntnissen verbunden war. Die Phase ist dann auch noch ein Stück weitergegangen mit der Corona-Phase, auch privat, wo ich einfach an sehr viele Grenzen gestoßen bin. Und das ist vielleicht jetzt noch ein privaterer Einblick, aber sonst kann ich es schlecht erläutern. Ich habe mir quasi als sehr großes Ziel gesetzt, als Vaterfigur nie auf gar keinen Fall so zu sein, wie mein Vater war für die kurze Zeit, die ich ihn erlebt habe. Und wenn das neue Lebensziel ist, dann fällt natürlich erstens alles da drauf. Und zweitens habe ich mich dadurch in einem unglaublichen Druck ausgesetzt, das zu erfüllen, was ich vielleicht gar nicht erfüllen kann. Und inzwischen habe ich das Ganze ein bisschen auch anders wahrgenommen, dass ich vielleicht unter den ähnlichen Bedingungen oder unter gleichen Bedingungen es schaffe, einfach eine insgesamt andere Person zu sein, also mich nie unter diesen Druck der Handlung zu setzen, sondern einfach die Persönlichkeitsentwicklung ein ganzes Stück reflektierter zu machen und zu schauen, mit welchen Stärken ich vielleicht auch die Vaterrolle ausführen kann. Und das hat aber einen Prozess gedauert, eigentlich die komplette Corona-Phase lang. Also da ist doch quasi meine erste Ehe in die Brüche gegangen in der Corona-Phase und ich bin quasi wieder von der Lausitz zurück zum Anfang. Also man sagt ja irgendwie, da gibt es ein relativ berühmtes Lied von dem zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. So,
okay.
So ähnlich habe ich das auch empfunden. Ich habe eine Weile lang nie gedacht. Ich habe nie gedacht, dass ich nochmal zurückgehe nach Freiberg. Und inzwischen fühle ich mich dort so wohl wie wahrscheinlich sehr lange nicht mehr.
Mich interessiert das Thema, weil du gesagt hast, ich will auf gar keinen Fall sein wie mein Vater, wo der Druck herkam, dass oder auch die Überzeugung oder die Erkenntnis, das nicht erfüllen zu können. Ich habe erstmal jetzt beim Zuhören habe ich gedacht, schon ein schönes Bild. Ich will nicht so sein wie mein Vater, ich will das besser machen, um das mal positiver zu formulieren. Wenn ich Vater bin, will ich es besser machen. Und daraus könnte ich mir ja quasi ableiten einfach, was müsste ich tun, um besser zu machen. Aber du hast es als Druck beschrieben.
Genau, weil ich am Anfang gedacht habe, ich muss deswegen konsequent an einem Umfeld festhalten, was anders ist als das, in dem ich aufgewachsen bin. Ah. Anstatt zu akzeptieren, okay, jetzt geht zum Beispiel eine Paarbeziehung nie weiter. Ich kann meine Rolle sowieso in dieser Paarbeziehung nie ausführen. Also akzeptiere ich, und dieser Weg der Akzeptanz hat eine Weile gedauert, dass es vielleicht jetzt eine ähnliche Konstellation gibt, wie die, in der ich aufgewachsen bin, aber dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, das in meiner Persönlichkeit besser zu machen.
Achso, du hast das, wenn ich das richtig verstanden habe, über das äußere Umfeld definiert, zu sagen, wenn ich das äußere Umfeld anders habe als mein Vater, dann bin ich anders als mein Vater.
Genau.
Und das hat nicht funktioniert im Außen irgendwie. Das Umfeld wurde, ich sage mal in Anführungszeichen, gefährlich gleich wie bei meinem Vater.
Ja.
Ne? Und dagegen hast du dich gewehrt und lange dran rumgekämpft.
Genau.
Ah, okay, das kann ich verstehen.
Und jetzt kann ich das schon mit sehr viel mehr Gelassenheit sagen, dass das trotzdem gut funktioniert hat alles.
Das kann ich mir vorstellen, weil wenn ich das jetzt nochmal für die Zuhörer übersetzen darf, war dann die Erkenntnis da, du widersprichst, wenn es anders ist, dass anders zu sein, besser zu sein, also eine bessere Vaterfigur abgeben zu können, eher eine innere, du hast es vorhin als Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsarbeit bezeichnet, eher das mit sich bringt, als im Außen zu sagen, ich ziehe jetzt andere Klamotten an als mein Vater zum Beispiel oder ich umgebe mich mit anderen Freunden. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Im Endeffekt ist das genauso gut zusammengefasst.
Okay.
Okay, krass. Also das, ich glaube, du hast ähnliche Themen in deinem Rucksack.
Ja.
Und das haben wir auch schon, da sind wir ja auch schon ein paar Mal eingegangen und das Spannende ist auch wieder,
absolut,
dass ja auch bei mir war das Elternthema gar nicht das, sondern als ich für mich quasi erkannt hatte, dass jeder ja seinen eigenen Rucksack hat, woher auch immer, ne? Durch eine frühkindliche Prägung, durch was auch immer, ja. Und wenn man dann in diese Rolle kommt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt Verantwortung für so kleine Lebewesen, und als die Erkenntnis dann war, krass, wenn ich jetzt aber nie aufräume, wenn ich jetzt nie mal alles hernehme, was bei mir im Rucksack ist, dann könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass ich dieses fette Ding, was ich da über mein Leben angesammelt habe, dem kleinen Lebewesen umhänge, die noch gar nicht sich fortbewegen können, sondern einfach nur so ein riesiges Ding auf dem Rücken haben. Und das war eigentlich auch so eine Motivation damals. Also es war ja meine Hauptmotivation überhaupt, in die Persönlichkeitsentwicklung tiefer einzutauchen, wie du sagtest, selbstreflektierter, stärker irgendwie zu machen. Und ja, genau, ich hatte das Elternthema nie, für mich war das alles, also da war ein großer grüner Haken dran, so in meiner Wahrnehmung. Da hatte ich keine, wir waren auch durch die ganze Pubertät mit einer unglaublichen Leichtigkeit gegangen, also empfinde ich so. Müsste vielleicht nochmal eine Rückfrage an meine Eltern halten. Aber das war so, wo ich manchmal so, wenn ich jetzt auch meine Kids anschaue oder so, ne, Pubertätsthemen, da, ja, ist schon manchmal spannend. Aber ich verstehe das total gut. Und dann auch die Erkenntnis finde ich auch sehr spannend, dann irgendwie mit der Zeit festzustellen, okay, es darf auch ein anderer Weg sein. Also auch mal zu sagen, okay, ich habe mich zwar jetzt für dieses Ziel gerüstet, aber, ach so, warte mal, ich könnte ja auch mal einen neuen Weg probieren. Das ist ja im Prinzip dann das Bild, ne? So, du hast dich irgendwie...
Bist losgelaufen auf den Leuchtturm?
Genau, auf den Leuchtturm zu und merkst so, warte mal, Sackgasse oder übles Dickicht, verdammte Axt, ne? Ich könnte das schon schaffen hier lang, aber es wird einfach unmenschlich.
So ein Riesental.
Genau, und ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und gehe einfach mal einen anderen Weg. Und es darf auch sein. Und es fühlt sich trotzdem gut an. Ich bin trotzdem auf dem Weg zu meinem Ideal.
Was hältst du von dem Bild? Geil. Du bist losgelaufen mit dem Leuchtturm und bist gegangen, was weiß ich, wie viele Tage, Monate, keine Ahnung, bist losgegangen, einen Weg. Und dann kommt quasi eine Schlucht, unüberwindbar. Und an der Kante der Schlucht stellst du fest, in der anderen Richtung, 90 Grad zur Seite meinetwegen, ist ein anderer Leuchtturm. Ist ein neuer Leuchtturm. Ich ändere die Richtung, ich passe mich an. Ich ändere den Weg, ich passe meinen Weg an quasi.
Na,
so, ne? Ich bin losgelaufen nach Görlitz. Ich habe Dings gemacht hier, Raum und Leute zusammengebracht. Ich habe ein kreatives Restaurant aufgemacht. Ich habe sozusagen eine Straße wiederbelebt. Leuchtturmstrecke gegangen. Dann ist der Nachwuchs gekommen. Hier, Schlucht, irgendwie kriege ich das nicht mehr gut zusammen. Ja? Und dieser Nachwuchs, oh, neuer Leuchtturm. Und das ist jetzt meine Frage wieder an dich, als unseren Interviewpartner heute, wie hast du diesen Sprung dann in den nächsten Abschnitt gemacht? Du bist ja heute quasi Projektentwickler mit deinem politischen Podcast. Wie ist dieser Sprung dann gelungen? Wie hat sich das dahin bewegt?
Also erstmal könnte ich es nie besser zusammenfassen, als ihr es jetzt gerade schon gemacht habt. Das ist sehr gut bildlich gelungen. Das hat eigentlich auch was mit der Reflexion zu tun und mit der Reflexion der Kindheit. Also ich habe mein Interesse fürs Politische nie verloren. Ich war abgelenkt von anderen Sachen. Aber die Zeiten sind auch viel politischer geworden. In der Corona-Zeit habe ich mit Julian, den ich damals auch in Görlitz kennengelernt habe, gesagt, also wir haben in der Kindheit so viele seltsame Sachen völlig ungefiltert aufgenommen. Ne? Das ist ja das, du wirst beschossen mit Eindrücken, die du für völlig normal hältst in der Kindheit. Und dann bist du erwachsen und bist in der Lage, das zu reflektieren und stellst fest, gerade so mit Kommilitonen, die aus den alten Bundesländern kamen, also viel von den Sachen, die die Eltern gemacht haben, die in unserem Umfeld passiert sind, das ist alles andere als normal. Ne? Das
ganz wichtige Erkenntnis.
Das ist so geil.
Ganz viel von dem, ja.
Häufig. Ja. Und auf der Basis haben wir dann Anfang Corona-Zeit den Podcast begonnen und gesagt, okay, wir haben jetzt die Fähigkeit, sowohl das als Erwachsene zu reflektieren, als auch, also Julian ist ja auch studierter Politologe, und wir haben die fachliche Fähigkeit, das soziologisch und politologisch einzuordnen, was eigentlich die Nachwendezeit, also unser Podcast beschäftigt sich mit Ostdeutschland seit 1990. Das ist auch wichtig, dass die Leute nie ständig in irgendeine Ostalgie verfallen und dann wieder vom Trabant erzählen wollen und sonst irgendwas. Ist alles okay, es gehört alles dazu, ist auch alles Teil der Sozialisation, aber das ist nicht unser Schwerpunkt.
Ja.
Unser Schwerpunkt ist eigentlich das eigene Erfahren gepaart mit der Fähigkeit, auch größere Zusammenhänge wissenschaftlich betrachten zu können.
Ah, okay.
Und die beiden Aspekte, also das ganz Persönliche, der eigene Mikrokosmos und das im Makrokosmos, was man sich eben soziologisch so anguckt, ist das, was wir gerne irgendwie auf den Punkt bringen wollten und möglichst gerne ja auch Fragen weitergeben wollen.
Ja, ich finde es auch total spannend. Ihr habt auch sehr interessante Interviewpartner schon in eurem Podcast gehabt. Mhm. Also kann man quasi nur empfehlen. Auch das kommt in die Shownotes, die Verlinkung dahin. Ich habe da noch eine Frage zum Thema Podcast oder zwei eigentlich. Die eine ist, wie hat sich die Arbeit als Podcaster und Projektentwickler deine berufliche und deine persönliche Entwicklung beeinflusst? Also wir waren ja jetzt bei diesem Leuchtturm-Change, ich mache was anderes. Und wie würdest du sagen, hat sich jetzt deine Persönlichkeitsentwicklung, also was hast du aus diesem Podcast machen und aus diesem Arbeit mit Julian, was hast du für dich persönlich da mitgenommen? Oder tust es noch, es ist ja noch mittendrin, es wächst ja, es ist ja
also voraus. Bedingt sich ganz sehr miteinander. Also die persönlichen Schritte, die man macht, auch die sich wieder ins Land und also ins ländliche Leben, aber eben auch in die Heimat, die man früher furchtbar fand, wieder neu zu verlieben.
Ne? Ja,
das ist was Persönliches und das hat sich natürlich aber auch auf die Projektentwicklung ausgewirkt. Und auf einmal habe ich auch wieder ein neues Interesse für Menschen entwickelt, was mir lange abhanden gekommen ist, ne? Weil ich eben festgestellt habe, dass das, was die Leute damals erzählt haben, dass ich das auch nicht so richtig in den Kontext bringen konnte, dass es mich auch weniger interessiert hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem, der früher ein großes politisches Idol von mir war, zum Beispiel mit Gregor Gysi gesprochen haben, dann entzaubert das mitunter die Persönlichkeiten, mit denen man spricht.
Ja.
Das muss ich ehrlich sagen. Aber es zeigt mir auch, dass ich in einem ganz anderen geistigen Reifestadium angekommen bin, wo ich über Phrasen hinausgehen möchte.
Also du hast deine eigene Reife reflektiert und du hast sozusagen dich befreit, in Anführungszeichen, von Projektionen auf bestimmte Personen.
Richtig.
Du sagst, idealisierte Person, befreit, Zauber ist entzaubert. Und das ist meine zweite Frage auch so ein bisschen, was würdest du, also gerade auch für unsere junge Hörerschaft, junge Männer, was würdest du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vielleicht weitergeben aus diesen Erkenntnissen heraus? Welche Fähigkeiten hast du durch das Podcast machen, die Arbeit mit Julian, die Gespräche mit Interviewpartnern wie Gregor Gysi? Was würdest du gerne weitergeben an junge Männer? Warum lohnt sich das?
Also das, was ich gerade in den 20er, meinen Lebenszwanzigern häufig noch gemacht habe, war die arrogante Sichtweise des oberflächlichen Zuhörens. Und das, was Podcast und das ernsthafte Betreiben von Podcasts, so humoristisch, wie wir es auch gestalten wollen, eben macht, ist, du trainierst dir an, wirklich aufrichtig zuzuhören und tatsächlich auch die nochmal eine andere Form von Geduld zu entwickeln für Personen, die ganz anders die Dinge darstellen, als du sie selber wahrnimmst, und das Ganze dann mitzunehmen und entgegen der Zeit, in der wir aktuell leben, wo man alles
schneller
abwiegelt und sagt, das ist nie in meiner Blase, das ist nie in meinem Gedankenstream, deswegen darf das gerne wieder verschwinden. Entgegen dieses Denkens dann zu sagen, man nimmt's mit nach Hause und überlegt sich tatsächlich nochmal, was habe ich da gerade gehört?
Also
und das kann ein Podcast natürlich hervorragend, weil du hast es konserviert. Du kannst dann immer wieder sagen, habe ich das richtig gehört? Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht muss ich über manche Sachen nochmal nachdenken. Und es ist kein flüchtiges Gespräch, es ist ein aufrichtiges Zuhören.
Du lädst als junge Männer ein, genauer hinzuhören, sich geduldiger zu sein, also sich mehr Zeit zu nehmen, vielleicht auch ein bisschen mehr mitzunehmen, ein bisschen Mitgefühl für Menschen zu haben, die andere Sichtweisen haben, und ein bisschen mehr zu reflektieren über, also jetzt nachher nochmal nachwirken zu lassen.
Ja, und vor allen Dingen das mit sich selber auch aufrichtig zu sein. Ne? Ich glaube, der soziale Druck gerade auf junge Männer lastet schwer, der Linie zu folgen, die gerade im eigenen Freundeskreis oder im eigenen, in der eigenen Bubble existiert, der folgen zu können. Und manchmal kommen Leute, das ist wahrscheinlich auch kein modernes Phänomen, das ist ein Phänomen, was es schon immer gegeben hat. Aber manchmal kommen Leute, wo du, wenn du ehrlich zu dir selber bist, sagst, okay, da muss jetzt wirklich was dran sein. Ich kann es jetzt nie mit meinen Gedanken entkräften, was er sagt, sondern ich muss dagegen sein, weil es unbeliebt ist. Und da den Ausgleich zu finden und zu sagen, ja, ich kann auch mal zu einer Meinung stehen, die ist unpopulär und die wird mich jetzt auch nie in meinem Freundeskreis also oder in meiner
zu sein.
Ja, in meiner Bubble, also die Kontroverse auch zuzulassen.
Ja.
Und umgekehrt, auch wenn jemand mit Kontroversen ankommt, das nicht gleich abzuwiegeln und zu sagen, dann verstoßen wir dich sozusagen. Sag
Tempel drauf,
verurteilen. Finde ich auch, das finde ich super spannend, weil ich das auch bei meinem Sohn sozusagen mit dem Freundeskreis, gut, das, man hat immer so eine Bubble, das ist ja der klassische Begriff dafür. Man schafft sich ja immer so Menschen um sich drum rum, wo man sich so ein bisschen muckelig fühlt, wo man so irgendwie ein gleiches Gedankengut hat, wo man vielleicht auch ein bisschen synchronisiert ist. Und das, was du ja quasi teilst oder so auch mitgibst, ist ja bewusst auch eine andere Meinung, eine andere Sicht, sich reinzuholen in die Bubble, damit man seinen Horizont erweitert. Und das quasi ist ja was medial leider nicht gefördert wird. Also finde ich so, weil es ist immer sehr Bubble, ne? Es ist immer sehr irgendwie in eine Richtung. Und das ist eigentlich was ich einen super Aufruf finde, grundlegend, dass man halt hergeht und sagt, okay, ich bin jetzt in irgendeiner Bubble, ja, wie auch immer die ist, Unternehmer, Esoteriker, was auch immer, aber ich lasse zu und ich fordere es vielleicht sogar ein, einen anderen Einfluss mir mal herzuholen, mal eine neue Sichtweise, so, ne, zu sagen, okay, ich gehe mal in ein anderes Land, ich gehe mal in eine andere Stadt, ich bewege mich aus der Komfortzone raus, fahre mal zu einem Retreat als Unternehmer, plötzlich mit vielen Menschen zusammen zu sein, die sich vielleicht sehr esoterisch auseinandersetzen, ne, oder, ja, also einfach dieses, ja, wirklich diese Bubble, ich nenne es mal wirklich so, vielleicht ein bisschen drastisch aufzubrechen für sich und aber ja am Ende auch für die anderen in der Bubble, das darf man ja nie vergessen, weil wenn du weiter in der Bubble bleibst und einen neuen Einfluss hast, wie auch immer der ist, ja, das ist wertfrei, das darf jeder Einfluss sein, man verarbeitet den und bringt ihn ja in die Bubble rein und damit, ich will nicht sagen, vergrößert man die Bubble, aber man vergrößert den Horizont. Das ist halt das Geile. Und das ist also wirklich ein super schönes Bild vielleicht, um bei uns unserer kleinen Runde.
Richtig, absolut. Ich nehme das auch gerne nochmal auf und würde das gerne nochmal in eine andere Richtung zeichnen wollen, was du gerade gesagt
gerne.
Hast, Andreas. Ist dieses, weil du sagst die ganze Zeit Bubble, ja. Und wir haben das in den Unternehmern, unter den Unternehmern auch das Thema in der Mastermind-Gruppe, in der Erfahrungsaustauschgruppe, in dieses, wie bringe ich Menschen zusammen? Wie kann ich Schwarmintelligenz nutzbar machen? Hier im Privaten, hast du gesagt, Clemens, ne, im Umfeld, in der Bubble der Freunde. Und bei uns ist es sozusagen eben in der Unternehmerwelt. Und da heißt es Homogenität, also alle Bubble gleich, ne? Alle sind irgendwie gleich. Die Freunde haben die gleiche Meinung. Ich darf nicht zu sehr kontrovers sein. Bis hin zu Unternehmern eben, wo ich nur alle zusammenbringe, weil man dann, der andere sagt, der Unternehmer neigt ja dann dazu, sagen, naja, die sind ja ganz anders als ich, die kennen ja meine Probleme gar nicht, die können mich ja gar nicht verstehen, die können mir gar keine Lösung anbieten. Hin zu Heterogenität, also zu diesem, was du gerade gesagt hast, ja, oder auch du einlädst junge Männer dazu, bewusst mal andere Unternehmer zuzulassen, mal andere Freunde, andere Sichtweisen zuzulassen. Und ich will an der Stelle noch kurz eine Filmempfehlung reinhängen und ein Danke an meine Frau, die mich gestern ins Kino entführt hat. Alter weißer Mann. Neuer deutscher Film, gerade rausgekommen, läuft aktuell im Kino. Ich will gar nicht zu sehr Werbung, ich lasse jetzt mal die Schauspieler weg, aber sehr schön zu sehen, weil es eben darum geht. Sichtweisen, alte Sichtweisen, neue Sichtweisen, männliche, weibliche, diverse Sichtweisen. Wie sehr kann ich es zulassen, andere Sichtweisen, oder eskaliert es immer sofort?
Ja.
Oder grenze ich mich ab und so weiter. Ne?
Ja.
Von daher, und ich würde gerne an der Stelle mal so einen kleinen Cut machen.
Genau.
Ein kleines Outro. Unser Gespräch aber noch ein bisschen weiterführen, weil ich habe noch ein paar Fragen und ich weiß nicht, wie du drauf bist, ob du Lust hast, Clemens, noch auf den Teil 2.
Klar.
Aber an der Stelle jetzt quasi diesen Teil erstmal beenden, weil ich finde, das ist eine gute Stelle. Hier haben wir nochmal ein schönes Ding drin zum Abschluss. Wir sind schön gestartet mit deiner Zeit in Freiburg. Deiner Geburt.
Freiberg.
Freiberg, Entschuldigung. mit deiner Geburt, diese Entwicklung nach dem Studium hin nach Görlitz. Wie startet ein Unternehmer? Was läuft im Crowdfunding? Wie funktioniert das? Bis hin zu, ich mache ein ganz alternatives Restaurant auf als Ort der Begegnung, als Platz des Sich-Treffens. Und zum Schluss jetzt dieses, ich will gar nicht werden, also auf gar keinen Fall werden wie mein Vater, was muss ich denn machen? Wie komme ich aus meiner eigenen Bubble-Freunde, Freundeskreis, Homogenität hin zu an einer anderen Sichtweise, mehr Perspektivwechsel. Vielen Dank dafür erstmal schon mal bis dahin. Ja, total spannender Bogen.
Cool.
Ich freue mich auf Teil 2.
Genau, wir hören uns bald.
Und ja.
Das war ein Ritt. Vielen Dank. Und für alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die nächste Folge, Männerkompass 22. Das war die 21. Und wow, wo ist die Zeit hin? Vielen Dank, Clemens. Vielen Dank, Jörg. Und wichtig, folgt uns. Gebt eine gute Bewertung ab oder eine Bewertung, die eurem Empfinden entspricht. Kommt mit uns in Dialog. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Wir sind da super dankbar für. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch, wie immer. Und ja, habt noch einen wunderbaren Tag und bis.